Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute mit einer Examensvorbereitungsfolge, mit einem Examenskurs. Und bevor wir in unser Thema heute reinspringen, das ist das Strafrecht und Basti uns einen kurzen Überblick verschafft, sage ich nochmal ein, zwei Worte, weil ich glaube, es ist ein paar Sachen anders als sonst. Und zwar, zum einen hört ihr diese Folge an einem Donnerstag und normalerweise bringen wir unsere Folgen immer am Mittwoch oder Sonntag. Und jetzt wird euch auch auffallen eventuell, dass wir normalerweise nicht montags eine Folge rausbringen. Das war nämlich die Woche auch der Fall. Und zwar hat sich einfach diese Woche technisch bedingt unser Upload-Cycle, sage ich jetzt mal, einen Tag nach hinten verschoben. Deswegen nicht wundern, falls ihr neu dazugekommen seid, werdet ihr unsere Folgen normalerweise immer sonntags und mittwochs erwarten können. Gut, dann Basti, lass uns gerne direkt starten.
Ja, ich hätte vorher noch die Idee, dass wir vielleicht nochmal kurz für neue Zuhörer kurz erklären, was so das Konzept ist von dem Examenskurs. Einmal machen wir Strafrecht und einmal machen wir öffentliches Recht. Strafrecht kommt ja immer Mittwoch und öffentliches Recht immer Sonntag, wobei dann auch mittwochs gegebenenfalls mal andere Folgen kommen, Interviewfolgen oder irgendwas anderes. Kursch, willst du uns kurz mal vorstellen, was so unser Konzept war, womit wir gestartet haben im Oktober?
Genau, also eigentlich, also in den Examenskurs rein, das ist sozusagen das, was ihr am meisten hören werdet, da lösen wir einfach Fälle und geben euch eine Lösungsskizze. Darüber hinaus führen wir aber noch weitere andere Sachen. Also wir geben Lerntipps, reden mit Experten, führen Interviews, versuchen euch auch das wirtschaftlich, das fällt eher in meinem Metier, einige Inhalte mitzugeben und auch grundsätzlich alles rund ums Studium euch mitgeben zu können, was wir über Interviews oder einige Erfahrungen mit euch teilen können.
Ja, genau. Also wir sind sozusagen eine kleine Arbeitsgemeinschaft, sage ich jetzt mal. Und Kursch ist der Laie auf dem Gebiet bei Jura. Ich bin der Laie auf dem Gebiet von Wirtschaft. Und in den Examensfolgen geht es ja um Jura. Das heißt, Kursch stellt uns, oder beziehungsweise stellt mir Fragen zum Systemverständnis, also Fragen, die er stellen würde. Wir behandeln Grundfälle, gucken uns dann die Ausnahmen an. Und auch heute schauen wir erst uns den Grundfall an und versuchen dann, uns Ausnahmen zu erschließen mit einem gewissen Systemverständnis. Und das machen wir, indem Kursch vor allem auch Fragen stellt, wo wir uns als vielleicht schon Studierende oder sogar Examenskandidaten auch nochmal hinterfragen, okay, warum ist das denn eigentlich so? Genau, darum geht's. Und jo, dann würde ich sagen, starten wir rein. Ich habe zwei schöne Strafrechtsklassiker mitgebracht für den Kursch. Und zwar erstmal, um so mal kurz die Themen zu umreißen. Strafrechtsklassiker, das sind so Fälle, in jeder Uni gelehrt werden. Das sind so normale, eigentlich Lehrbuchfälle, kann man die nennen. Das ist zum Beispiel der Katzenkönig-Fall. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Oder der Jauchegrubenfall.
Jauchegrubenfall. Also, da klingelt was auf jeden Fall. Jauchegrubenfall habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Hast du das vielleicht schon mal irgendwo erwähnt?
Ja, das kann sein, dass wir vielleicht schon mal in den ersten Folgen darüber gesprochen haben. Das ist zum Beispiel ein Klassiker, den wir auch heute behandeln werden. Katzenkönig-Fall kommt wann anders. Der hat mit mittelbarer Täterschaft was zu tun. Da sind wir jetzt noch nicht. Deswegen, wir sind im Moment noch, kurz zur Einordnung, im Vorsatz unterwegs. Wir haben uns die ersten Folgen erstmal so den Tatbestand angeguckt, den objektiven Tatbestand, den subjektiven Tatbestand, haben festgestellt, dass es im Vorsatz zu zwei großen Problemen kommen kann, und zwar einmal zum Error in persona und einmal zu der Aberratio ictus. Der Error in persona ist sozusagen die Verwechslung des Objekts, also wenn ich den Kursch erschießen will und der Kursch läuft übers Grundstück, beziehungsweise irgendwie der Nachbar läuft übers Grundstück und ich halte den Nachbar für Kursch, weil es so dunkel ist, und erschieße ihn, dann ist das ein Error in persona. Der ist immer ein unbeachtlicher Motivirrtum, denn die Identität des Opfers ist kein Tatumstand, der relevant ist. Das heißt, der Paragraph 16 sagt, es ist kein Tatbestandsirrtum, sondern nur ein Motivirrtum, und deswegen liegt hier Vorsatz vor. Die Aberratio ictus ist sozusagen das Fehlgehen der Tat. Also wenn ich auf etwas ziele, sozusagen mein Zielrohr oder Zieltunnel angelegt habe und mein Schuss wird irgendwie abgelenkt oder der, auf den ich gezielt habe, der wird umgestoßen und ich treffe dahinter den C zum Beispiel und der C stirbt dann dadurch, dann ist das eben nicht mehr vom Vorsatz umfasst. Zumindest auf den ich gezielt habe. Das ist also eine versuchte Tötung an dem anvisierten Objekt, und an dem getroffenen Objekt ist das eine fahrlässige Tötung. Nochmal kurz als Zusammenfassung, gab es in der letzten Folge, falls ihr da nochmal nachhören wollt. Heute schauen wir uns an, anknüpfend an dieses Problem, die Abgrenzung zwischen dem Error in Persona und der Aberratio Ictus. Denn hier geht es jetzt um ein ganz klassisches Problem, den wir anhand des Klassikers die Sprengfalle behandeln werden. Ich werde dem Korosch den Sachverhalt mal vorlesen, der ist kurz. Und Korosch.
Kennt man die Namen eigentlich? Also kennen alle jetzt die Namen außer ich? Also Leute, die sich. Also ist das ganz klassischer Juristenjargon, dieser Fall?
Ja, die Sprengfalle sollte man schon kennen, wenn man sich mit dem Error in Persona und der Aberratio Ictus beschäftigt, denn das ist sozusagen der Klausuren-Grenzfall. Weil ich habe jetzt am Anfang die Grundfälle vom Error in Persona und von der Aberratio Ictus geschildert. Aber in den Klausuren kommen natürlich nicht die Grundfälle dran. Das ist ja langweilig. Die Professoren wollen dich ja irgendwie prüfen und gucken, dass ihr was Eigenes entwickelt. Und deswegen kommen meistens Grenzfälle dran. Und das ist ein ganz typischer Grenzfall, der oft auch in Klausuren drankommt. Das heißt, ich lese dir den Fall mal vor. Und zwar, die Täter wollen den R töten, indem sie eine Handgranate in einem Radkasten von dessen Auto anbringen und deren Abzug mit einer Schnur dergestalt mit dem Rad verbunden ist, dass bei einer Umdrehung des Rades der Abzug herausgezogen wurde und die Handgranate auslöste. Auf Deutsch gesagt, die haben eine Bombe unter einem Auto platziert, die bei Losfahren des Autos sich entzündet und denjenigen, der im Auto sitzt, tötet. Genau, sie brachten aber die Sprengfalle am Auto von dem Nachbarn N an. Das heißt, sie haben die Bombe nicht, wie geplant, am Auto vom R angebracht, sondern vom Auto vom N, dass sie versehentlich für den Wagen des R hielten. Als N in das Auto stieg und anfuhr, explodierte die Handgranate und tötete ihn. So, wenn wir uns jetzt nochmal kurz vor Augen rufen, den Error in Persona und die Aberratio Ictus. Also einmal sozusagen das Fehlgehen der Tat, also dieses Abgelenktwerden als Aberratio Ictus, wo der Vorsatz entfällt. Und einmal diesen Identitätsirrtum oder den unbeachtlichen Motivirrtum. Hier lege auf jeden Fall Vorsatz vor, das heißt, wir haben hier eine Entscheidung, die wir treffen, die schon eine große Relevanz hat. Denn wenn wir sagen, okay, dieser Irrtum ist unbeachtlich, ein unbeachtlicher Motivirrtum, dann ist es ein vorsätzlich vollendetes Tötungsdelikt. Wenn wir aber sagen, okay, es ist ein Fehlgehen der Tat, dann haben wir nur ein versuchtes Delikt. Also ist diese Entscheidung, die wir treffen, schon ziemlich relevant. Kurosch, was würdest du jetzt sagen? Würdest du eher sagen, das ist so ein typisches Fehlgehen der Tat, oder würdest du sagen, okay, derjenige, der in das Auto gestiegen ist, der ist halt gestorben, das hatten die auch geplant und so ist es halt. Was würdest du sagen?
Naja, also zuallererst muss man ja festhalten, dass das Ziel gescheitert ist. Also sie haben jetzt nicht die Person umgebracht, die sie geplant haben,
genau,
zu töten.
Genau.
Aber dennoch hatten sie geplant, jemanden zu töten, und sie haben es letztendlich getan. Mhm. Bedeutet also, dass sie zwar ihr persönliches Ziel nicht, also ihr persönliches Ziel von ich töte Person A nicht geschafft haben, aber grundsätzlich haben sie eine Tat begangen, die sie ja so geplant hatten, und zwar eine Bombe anzubringen und jemanden zu töten.
Genau, also du siehst schon, dass auf jeden Fall, also das, was du sagst, ist auf jeden Fall richtig, indem wir sagen, ja, hier, guck mal, ein Mensch ist gestorben und ein Mensch sollte auch getötet werden. Aber wir haben ja jetzt hier so ein Problem, irgendein Gefühl sagt uns, okay, das ist ein bisschen anders als der Grundfall, denn, weißt du, warum der anders als der Grundfall ist? Kannst du es vorstellen?
Nee, erläuter es mal.
Also der Grundfall wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt auf meinen Nachbarn schieße und es ist zu dunkel, ich habe ihn verwechselt und schieße aus Versehen auf den anderen Nachbarn, auf den Nachbarn 2, ja, und töte den Nachbarn 2 dadurch mit einer Schusswaffe. Was ist da jetzt der Unterschied, wenn ich eine Bombe unter einem Auto anbringe und die 2 Tage später mit dem Nachbarn hochgeht?
Naja, eine gewisse Fahrlässigkeit, oder?
Könnte man sagen.
Bei der Waffe würdest du ja sagen, also ich komme, also hypothetisch, ich habe die Waffe und laufe auf jemanden zu und schieße.
Genau.
Das ist ja aktiv, also ich habe es ja wirklich immer in der Kontrolle. Bei der Bombe habe ich zwar letztendlich das gleiche Ziel wie mit der Pistole, jedoch überlasse ich es gibt einen Glücksfaktor,
ja, sehr
in
gut,
der ganzen, mhm, Sache.
Genau.
Und das ist letztendlich das, wo es ja fahrlässig wird, weil ich ja nicht weiß, wer das Fahrzeug letztendlich fahren wird, mhm, oder in der Nähe ist.
Ja, sehr gut. Also du hast genau richtig gesagt, okay, hier fehlt es an der unmittelbaren sinnlichen Wahrnehmung während des Tötungsaktes. Ne? Oder der
Tötungs- das wollte ich auch genauso sagen.
Genau.
Ja. Hättest du mich nicht unterbrochen, hätte ich es auch genauso wiedergegeben.
Ja. Nee, also das, was du gesagt hast, war ja richtig. Also nur, dass wir es kurz einordnen. Okay, der Unterschied, der jetzt hier besteht, den wir auch in der Klausur rausarbeiten müssen, ist, dass zum Grundfall folgende Abweichung gibt. Und zwar nehmen wir das Opfer bei der Tötungshandlung nicht sinnlich wahr. Also wir sehen es nicht, wir nehmen es optisch nicht wahr. Was schon einen Unterschied machen kann. Das schauen wir uns gleich an. Wir versuchen uns jetzt erstmal, dadurch, dass wir jetzt entdeckt haben, was der Unterschied ist, einfach mit ein paar Fragen und mit ein paar Meinungen, die ich dann bringe, zu erarbeiten, wie wir denn diesen Fall jetzt lösen. Weil, wie gesagt, es ist schon ein Unterschied, ob wir sagen, es ist ein unbeachtlicher Error in persona oder ein aberratio ictus. Dann überlegen wir uns erstmal, was könnte denn jetzt für ein Fehlgehen der Tat sprechen. Also sozusagen, es liegt kein Vorsatz vor. Da sagt nämlich der Herzberg, das ist ein Strafrechtslehrer, der sagt, dass der Täter das Geschehen selbst als Fehlgehen der Tat einordnet. Das heißt, derjenige, der dann diese Bombe angebracht hat, kommt am nächsten Tag wieder oder wenn die Bombe hochgeht und guckt, ach Mist, da habe ich ja den Falschen erwischt. So, also der ordnet das als ein Fehlgehen der Tat ein.
Das heißt
erstmal, dass dieser Herzberg sagt, okay, wir haben hier ein aberratio ictus, aber das ist natürlich nicht sein einziges Argument. Sein Argument ist noch, dass wir ja bei der aberratio ictus, wenn wir das Opfer sinnlich wahrnehmen, einen Vorsatzkanal haben, also eine Individualisierung, einen Konkretisierungstunnel. Wir zielen ja auf das Opfer, das wird beiseite gestoßen, wir treffen jemand anders oder es kommt ein Windstoß und die Kugel wird abgelenkt oder sowas. Also wir haben unseren Vorsatz auf ein Objekt konkretisiert. Und diese Konkretisierung gibt es natürlich bei der nicht sinnlichen Warnung eben nicht. Aber er sagt, ja, der Täter macht das aber geistig. Das heißt, er individualisiert geistig das Opfer an. Und zwar das Opfer, das er auch töten möchte. Das heißt, es ist sehr subjektiv, über was wir hier gerade sprechen. Das ist die persönliche Ansicht des Täters. Und dadurch, dass er das geistlich anvisiert und jemand anders getroffen wird, ist es ein typischer Fall einer aberratio ictus und ein Fehlgehen der Tat. Macht das für dich Sinn?
Also ist auf jeden Fall nachvollziehbar, würde ich sagen. Mhm. Würde ich aber trotzdem, ich würde jetzt nicht sagen, dass es der Kanon ist. Also ich glaube jetzt nicht, dass die meisten Leute das so unterstützen würden.
Ja, ist auch richtig, weil allein, wir haben hier schon ein Gegenargument, wenn der Täter, also der Herzberg sagt ja, der Täter ordnet das Geschehen selbst als Fehlgehen der Tat ein. Da muss man sagen, der Täter würde das auch als Fehlgehen der Tat einordnen beim normalen klassischen Fall des Error in persona. Wenn er also jemanden im Dunkeln erschießt, er hält ihn für den A und es wird jetzt der B erschossen, dann sagt er auch, ach Mist, auch der Falsche erwischt, weißt du? Also dieses Argument zieht nicht wirklich. Und ja, auch diese geistige Anvisierung, das ist halt sehr, sehr innerlicher Vorgang des Täters. Was willst du denn jetzt wissen, wen er jetzt geistig anvisiert hat? Hat er vielleicht noch irgendwie den Beifahrer mit anvisiert oder nicht mit der Bombe? Also das ist alles so schwammig, kann man nicht wirklich nachvollziehen, finde ich.
Aber ist das nicht grundsätzlich eine schwierige zu vertretende Meinung, dass du halt sagst, okay, puh, also beispielsweise du zündest eine Bombe und wirklich auch in einem Haus oder sowas, dann ist es ja total einfach, also diese Argumentation, wenn man der folgen würde, würde es ja heißen, okay, ich wollte in diesem Haus diese eine Wohnung hochjagen. Habe aber das ganze Haus hochgejagt, da waren noch vier andere Wohnungen drin und alle anderen sind auch irgendwie verletzt worden, gestorben, was auch immer. Das wird ja absurd, das würde ja zu absurden Urteilen führen.
Genau, also generell muss man bei so Beispielen, die du jetzt gebracht hast, mit wo man ein ganzes Haus hochjagt, da muss man natürlich gucken, hat der Täter jetzt vielleicht einen Streuvorsatz? Also auch Herzberg würde dann wahrscheinlich sagen, ja, also wenn er eine Bombe anbringt, die in der Lage ist, ein ganzes Hochhaus oder ein ganzes Haus in die Luft zu sprengen, dann müsste man davon ausgehen, dass er nicht den Vorsatz für eine Person gefasst hat, sondern er hat einen Streuvorsatz. Das bedeutet, dass er eben nicht diese geistige Anvisierung hat oder diese Konkretisierung auf ein Opfer, sondern er hat da schon einen Streuvorsatz und dann wäre es keine aberratio ictus, sondern das wäre dann ein ganz klassischer Vorsatz, ein Streuvorsatz.
Aber kannst du da nicht den Streuvorsatz auch bei unserem Fall verwenden?
Ja, es kommt,
weil du sagen kannst,
es kommt auf die Größe der Bombe an. Kann man schon sagen. Genau, ja, genau deswegen, du sprichst es genau richtig an, genau deswegen ist diese geistige Anvisierung oder Individualisierung, ist die einfach sehr schwierig. Also kann man einfach nicht einordnen, wen hat er jetzt geistig anvisiert und wen nicht. Ne?
Ja, weil du könntest ja auch grundsätzlich argumentieren, dass wenn du ein Auto mit einer Bombe ausstattest, du grundsätzlich einen Streuvorsatz planst, weil du nicht nur alle Insassen gefährdest, ja, sondern auch alle anderen Teilnehmer am Verkehr. Beziehungsweise, also das kannst du ja gar nicht kontrollieren.
Ja, das stimmt. Ja, genau. So, jetzt kommen wir zur Meinung von Roxin. Roxin ist ein, sage ich jetzt mal, Einzelkämpfer der juristischen Literatur. Also er hat oft mal eine Mindermeinung, würde ich mal sagen. Aber hier sagt jetzt Roxin, okay, hierbei handelt es sich um einen Error in persona. Und zwar warum? Roxin macht den hypothetischen Fall auf. Und zwar sagt er, wenn jetzt unser R eine Bombe in das Auto geworfen hätte, auch ohne die Person drin zu sehen, er weiß nur, dass da jemand reingegangen ist, dann wäre es ein ganz klarer Error in persona. Und nur weil er jetzt die Bombe unter dem Auto angebracht hat, dieser Unterschied, ob jetzt die, ob er es einmal wirft oder anbringt, der ist so subtil, dass es keine andere rechtliche Bewertung zulässt. Also er macht sozusagen einen hypothetischen Fall auf und sagt, ja, auch ein Werfen der Bombe wäre ein Error in persona, deswegen nur weil er sie halt befestigt hat und nicht mehr vor Ort ist, kann das keinen Unterschied machen. Das wäre die Meinung von Roxin. Dann, diese Meinung unterstützt ein bisschen der Herr Strafenwert, das ist auch ein Rechtslehrer, der sagt, dass hier grundsätzlich eine Abgrenzung schon vorgenommen werden kann. Also auch wenn wir eine fehlende sinnliche Wahrnehmung haben, kann eine Abgrenzung vorgenommen werden. Und zwar kommt es darauf an, ob das tatsächlich getroffene Objekt alle Voraussetzungen des vorgestellten Objektes erfüllt. Und diese Voraussetzungen, ich habe sie jetzt Voraussetzungen genannt, sind sozusagen die Gegebenheiten, die sich der Täter vorstellt. Und zwar, er hat sich vorgestellt, er möchte den Fahrer des Autos töten. Wen hat er getötet? Den Fahrer des Autos. Das heißt, es passt. Was anderes wäre jetzt, wenn er den Fahrer des Autos töten möchte, aber ein Passant ums Leben kommt, weil der gegen die Bombe kommt oder weil das Auto hochgeht und der Passant mitstirbt. So, das heißt, hier würde es nicht passen. Der nimmt also die Abgrenzung vor, indem er auch wieder auf die innere Tätersicht abstellt. Was auch wieder eher zu verneinen ist, beziehungsweise so die Grundtendenz ist richtig, aber hier sind natürlich die Voraussetzungen sehr schwammig. Also, was ist jetzt mit dem Beifahrer? Hat er den mit einberechnet? Das ist wieder extrem abhängig von dem Einlassungsgeschick des Täters. Also, der kann ja sagen, oh nee, den habe ich nicht mehr mit eingeplant. Und plötzlich sind wir einmal beim vorsätzlichen Tötungsdelikt und beim Versuchten. Also, das hängt auch wieder vom Einlassungsgeschick des Täters ab. Ist also auch sehr, sag ich jetzt mal, rechtsdogmatisch und weniger praxisnah. Mhm. Deswegen würde ich sagen, entwickeln wir mal unsere Meinung. Ich habe mir überlegt, beziehungsweise ist es natürlich ein Argument, was auch in der Lehre unterwegs ist, jetzt nicht mein Argument.
Also ihr wisst, wenn ihr das jetzt in eurer Klausur bringt, dann könnt ihr jetzt auch sagen,
könnt ihr Meinung Sebastian Bauer ja, drunter genau schreiben. Nein, ich habe die natürlich auch nicht selbst entwickelt, sicher, ich habe die jetzt einfach übernommen. Und zwar, wir überlegen erstmal, derjenige, der jetzt wie in unserem Fall eine Bombe platziert und weggeht, der gibt das Geschehen aus der Hand. Er kann also nicht mehr auf das Geschehen einwirken. Und das auch noch mit einer Bombe. Es bedeutet eine sehr, sehr gefährliche Situation. Und derjenige, der jetzt das Geschehen eben nicht aus der Hand gegeben hätte, sondern vielleicht mit einer Schusswaffe auf den Nachbarn gewartet hätte und ihm Kopfschuss verpasst hätte, derjenige, der den Kopfschuss verpasst, der hätte dann auch nochmal denjenigen verwechselt, so, weil es zu dunkel ist. Also er hätte dann einen ganz klassischen Error in persona begangen und wäre vorsätzlich zu bestrafen wegen einem vollendeten vorsätzlichen Tötungsdelikt. Und jetzt nach der Meinung von Herzberg wäre ja dieses Platzieren der Bombe und das Geschehen aus der Hand geben, also das eigentlich gefährlichere, das wäre jetzt nur ein versuchter Mord. Kannst du es nachvollziehen? Also dieses Gedankenspiel, dass wir einmal bei einem Geschehen aus der Hand geben, was gefährlicher ist, eine Bestrafung haben, die weniger ist, als wenn ich das Geschehen nicht aus der Hand gebe.
Das macht ja rein, also du lässt ja, also du sagst ja dann, der mindernde Grund bei der Bestrafung ist die Wirkung dritter Kräfte, die einfach du nicht beeinflussen kannst.
Ja, ich also diese Meinung sagt, dass wenn du das Geschehen aus der Hand gibst, also es nicht mehr kontrollieren kannst, das muss genauso bestraft werden oder zumindest genauso, als wenn du das Geschehen eben nicht aus der Hand gibst, sondern noch die Kontrolle behältst, also noch irgendwas ändern kannst in der Situation. Weil stell dir mal vor, da laufen noch Passanten vorbei oder so und die Bombe geht hoch. Es wäre, oder wir können es nochmal mit einem anderen Beispiel unterfüttern, und zwar, wenn jetzt derjenige vor Ort gewesen wäre mit einem Funkauslöser von der Bombe, dann wäre der wegen einem Error in persona zu bestrafen und also einem vorsätzlichen vollendeten Tötungsdelikt, und nur weil er weggeht, wird er plötzlich nicht mehr deswegen bestraft. Macht keinen Sinn, ne? Wirkt total ungerecht, finde ich.
Ja.
Und die Rechtsprechung kann ich auch nochmal unterfüttern, die macht das folgendermaßen. Die sagt einfach, ja, derjenige, der die Bombe anbringt, der wollte denjenigen töten, der die Falle auslöst. Und derjenige, der die Falle auslöst, war halt jetzt der Nachbar. Aber da auf die Identität kommt das wieder nicht an. Das heißt, die lösen das mit einem ganz klassischen Error in persona. Und zwar mit dem Argument, derjenige, der die Falle auslöst, der wurde auch getötet. So, was machen wir jetzt hier an der Klausur? Und zwar haben wir jetzt zwei Meinungen. Die eine ist Mindermeinung, und zwar die Aberratio Ictus Theorie. Die wird nur von Herzberg vertreten mit den Argumenten, die ich genannt habe. Also Täter ordnet das Geschehen selbst als Fehlgehen der Tat ein, und es kommt auf eine geistige Individualisierung an. Hiergegen spricht die Error in persona Theorie. Ihr müsst jetzt hier nicht alle Meinungen so detailliert aufführen, wie ich das jetzt gemacht habe. Es reicht, wenn ihr sagt, dass es sozusagen unfair ist, denjenigen, der das Geschehen nicht aus der Hand gibt, härter zu bestrafen als denjenigen, der das Geschehen aus der Hand gibt. Dann könnt ihr auch gerne noch diesen Beispielsfall aufmachen mit Bombe ins Auto werfen. Das wäre ein Error in persona. Bombe anbringen und weggehen, das wäre eine Aberratio Ictus. Das passt einfach vom Strafmaß und vom Sinn und Zweck der Strafe nicht. So, und dann könnt ihr natürlich noch die Rechtsprechung mit anführen, die sagt, ja, es sollte derjenige getötet werden, der die Falle auslöst. Hier bei diesem Fall ist aber ganz wichtig, dass ihr vorher, was wir auch gemacht haben, dieses Problem rausarbeitet. Was ist jetzt anders als zum Grundfall? Warum muss ich jetzt hier eine Abgrenzung vornehmen? Das ist sozusagen der Problemaufriss, der auch hier sehr relevant ist. Das heißt, hier könnt ihr ruhig erst darstellen, okay, wie ist denn der Error in persona Grundfall, wie ist der Aberratio Ictus Grundfall? Was ist denn jetzt bei beiden Sachen anders? Das ist diese fehlende sinnliche Wahrnehmung. Und genau, damit habt ihr den Problemaufriss, dann führt ihr die Meinung auf und kommt zum Ergebnis. Das bedeutet, hier handelt es sich um einen Error in persona und nicht um eine Aberratio Ictus. Und wir kommen zum Jauchegrubenfall. Warum nehme ich jetzt den Jauchegrubenfall? Der Jauchegrubenfall wird immer dafür angeführt, um nochmal den Unterschied ein bisschen zu verdeutlichen zur Aberratio Ictus. Was ist jetzt hier der Unterschied? Ich gebe das jetzt schon mal voraus, dass wir uns das schon mit einem Obersatz erarbeiten können. Hier ist der Unterschied zur Aberratio Ictus, dass das Opfer, das anvisiert wird, auch getötet wurde. Das bedeutet, bei der Aberratio Ictus ist ja so, dass ich denjenigen, den ich anvisiere, nicht letztendlich töte, sondern eine andere Person, mit der ich nicht rechne. Und hier bei dem Jauchegrubenfall, dem Irrtum über den Kausalverlauf, hier töte ich eben genau denjenigen, den ich auch töten wollte. So, oder den ich anvisiert habe. Hier schauen wir uns jetzt erstmal direkt den Sachverhalt an, und Kursch kann mal eine Meinung dazu abgeben, was er davon hält. Mhm. Der Ehemann E kommt nach einem langen Arbeitstag nach Hause und erwischt seine Ehefrau F mit dem Nachbarn im Bett. Und voller Wut nimmt er einen Hammer und schlägt in Tötungsabsicht, mit bedingtem Tötungsvorsatz, dem Nachbarn auf den Kopf. Der Nachbarn bricht zusammen, blutet, liegt auf dem Boden. Der Ehemann geht davon aus, oh, den habe ich jetzt getötet. Überlegt, was kann ich jetzt machen? Überlegt. Dann denkt er sich, okay, er muss die Leiche irgendwie loswerden. Nimmt die Leiche, lädt die in den Kofferraum und fährt 5 Kilometer in die Pampa. Und dort lädt er ihn aus und möchte die Leiche jetzt irgendwie verstecken und dass sie niemand findet, und wirft sie in eine Jauchegrube rein. Jauchegrube, weißt du, was das ist?
Nee, weiß ich nicht.
Ja, das ist so ein bisschen, da wird Dreck abgelagert und Abfälle und sowas. Also das ist so ein Klärbecken, so ein bisschen. Und dort wirft er den rein und ja, denkt, alles in Ordnung, fährt zurück. So, bei der Obduktion ergibt sich, dass der Nachbar N beim mit bedingtem Tötungsvorsatz ausgeführten Schlag noch nicht gestorben ist, sondern er ist später in der Jauchegrube ertrunken. Und jetzt fragen wir uns, wie bestrafen wir denn jetzt den Ehemann? Weil wir wissen ja, Vorsatz muss zum Zeitpunkt der Tathandlung vorliegen. Und ja, hier ist der N ja erst später ertrunken und nicht eben bei der mit Tötungsvorsatz Vorsatz ausgeführten Handlung. Was würdest du sagen? Würdest du ihn jetzt, also ich frage einfach mal, wie würdest du ihn bestrafen, den Ehemann?
Also um nur mal die Eckpunkte zu wiederholen. Er kommt nach Hause, das war's doch, oder?
Ja, genau, das war's. Er kommt nach Hause, sieht den Nachbarn mit seiner Ehefrau, genau. Schlägt dem Nachbarn mit dem Hammer auf den Kopf, genau. In Tötungsvorsatz. Dann fällt der Nachbar um, sieht aus wie tot, er schnappt ihn sich, fährt 5 Kilometer weg und wirft ihn ohne Tötungsvorsatz in eine Jauchegrube.
Ja.
Und dort ertrinkt er dann, genau. Der Nachbar.
Also, zuallererst wird man ja wahrscheinlich erstmal sagen, dass im Endeffekt er das erreicht hat, was er erreichen wollte.
Ja, genau.
So.
Sehr gut.
Das ist wahrscheinlich die Tatsache, die letzten Endes zählt, würde ich jetzt mal behaupten. Also, ich wollte ihn töten, ich konnte ihn dann nicht töten, wollte ihn dann entsorgen, habe ihn spätestens dann getötet. Was im Großen und Ganzen letztendlich ein Nullsummspiel ist, ob ich ihn jetzt davor getötet habe oder hinterher getötet habe. So.
Also, wir wissen schon mal, er kommt straffrei hier aus der Situation eher nicht raus.
Genau, das ist klar.
Würde ich mal sagen.
Genau. Und dann muss man ja überlegen, er hatte ja einen Tötungsvorsatz. Das heißt, hätte er ihn jetzt nur verletzen wollen und hätte ihn dann aus Versehen umgebracht bei dem Versuch, ihn wegzubringen vom Tatort oder was auch immer, dann könnte man wahrscheinlich sagen, insgesamt ist er jetzt nicht wegen Mordes dran. Ich würde jetzt behaupten, dass so wie du das jetzt auch vorgetragen hast, er wollte ihn töten, er dachte, er hat ihn getötet, hat es letztendlich nicht getan, würde aber dann trotzdem behaupten, dass er eigentlich, dass es quasi Mord ist, also so oder so. Also klar ist es ein, er hat sich vertan, also ich weiß nicht, unter welchem Fachbegriff das genau nochmal fällt, welchen Fehler er jetzt hier begangen hat, ist glaube ich ja nicht der Error in Persona,
nee.
Weil er hatte nicht die falsche Person umgebracht.
Genau, richtig. Also mit den zwei Fehlern haben wir es jetzt hier nicht zu tun.
Genau. Ich würde aber sagen, also ganz einfach gesagt, der Endeffekt zählt. Dass er wollte ihn töten,
okay.
Und hat ihn getötet letztendlich auch.
Genau, du würdest ihn also wegen, sag ich jetzt mal, Totschlag oder Mord gegebenenfalls verurteilen.
Genau.
Okay, sehr gut. Also das war, wenn ihr jetzt merkt, wir haben das jetzt anders aufgebaut, als wir den Sprengfallen-Fall aufgebaut haben, denn beim Sprengfallen-Fall haben wir uns mit dem Grundfall der Ausnahme genähert, weil wir vorher die Aberratio Ictus und den Error in Persona dargestellt haben. Jetzt haben wir schon die Ausnahme vorgestellt und zwar haben wir es hier mit einem mehraktigen Geschehen mit dem Irrtum über den Kausalverlauf zu tun. Das heißt, dieser Jauchegrubenfall, den ich beschrieben habe, ist schon eine Ausnahme von einem Grundfall. Und was ist jetzt der Grundfall? Vielleicht, um das alles besser nachzuvollziehen, erkläre ich mal kurz den Grundfall. Der Grundfall ist das einaktige Geschehen. Das ist also, wenn ich, oder beziehungsweise bleiben wir mal an dem Beispiel, wenn der Ehemann dem Nachbar auf den Kopf gehauen hätte und der Nachbar bricht zusammen, man sieht aber es offensichtlich, dass er noch nicht tot ist. Und dann wird er kommen die Rettungssanitäter und dann erleidet er aber einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt oder sowas. So, und dann müssen wir uns fragen, okay, das ist ein einaktiges Geschehen, aber es ist trotzdem jetzt vielleicht nicht sofort auf die Handlung zurückzuführen. Also dieser Herzinfarkt oder Schlaganfall. Und dann löst das die herrschende Meinung mit der Wesentlichkeitstheorie. Die sagen also, okay, wenn diese Abweichung vom Kausalverlauf, denn eigentlich sollte er ja nach dem normalen Kausalverlauf, sollte er ja von dem Schlag getroffen werden und aufgrund des Schlages sterben. Und zwar nur aufgrund des Schlages und nicht aufgrund eines Herzanfalls. So, das ist also so die Vorstellung, die der Ehemann hatte. Genau, und das ist dann sozusagen der Grundfall. Und da fragen wir uns jetzt mit der Wesentlichkeitstheorie, ist denn diese Abweichung vom Kausalverlauf wesentlich? Und was ist wesentlich? Wenn er es nicht vorhersehen konnte, dann ist es ein wesentlicher Ablauf vom Kausalverlauf und es wird nicht mit einem vorsätzlichen Tat bestraft, sondern mit einem Versuch. So, aber ich meine, wenn man einem Mann mittleren Alters mit einem Hammer auf den Kopf schlägt, kann man davon ausgehen, dass dieser Schlag auf den Kopf noch irgendwie andere Leiden verursacht. Also möglicherweise ein Schlaganfall, ein Herzinfarkt oder sonstiges, weil er sich vielleicht erschreckt oder so. Das heißt, dieser diese Abweichung vom Kausalverlauf ist unwesentlich, bedeutet also, dass der Vorsatz ganz normal bestehen bleibt und wir es mit einem vorsätzlich vollendeten Tötungsdelikt zu tun haben, obwohl es eine Abweichung gab. Also jetzt nicht der klassische Fall ist, Schlag auf den Kopf, tot, so, sondern es gab halt dahinter noch eine kleine Geschichte, aber die ist so unwesentlich, dass wir vom Vorsatz nicht abweichen können. Das ist also der Grundfall. Aber hier haben wir es jetzt mit einem offensichtlich mehraktigen Geschehen zu tun, denn er führt zwei Akte aus. Und zwar einmal den Schlag mit auf den Kopf und dann nochmal das Ertränken in der Jauchegrube. Und jetzt führt die Literatur dazu aus, okay, wir machen das folgendermaßen. Wir verurteilen den Ehemann im ersten Akt zu einer versuchten Tötung und wegen dem zweiten Akt zur fahrlässigen Tötung. Und zwar einfach aufgrund dessen, weil nur zum Zeitpunkt der Tötungshandlung, also zum ersten Akt, der Vorsatz vorlag. Und beim zweiten Akt nicht mehr. Die gehen da einfach so streng vor und sagen, beide Akte sind selbstständige Tötungshandlungen. Bei dem einen gab es Vorsatz und bei dem anderen nicht. Und deswegen Versuch und Fahrlässigkeit. Das ist so die Meinung der Literatur. Würdest du der folgen? Also du würdest ja offensichtlich nicht folgen, weil du ja eine andere Idee hattest.
Ja, also es ist natürlich super, super stringent durchgeführt. Also du sagst, er wollte töten, er hat nicht getötet, er wollte nicht töten, er hat getötet und lass ihn dadurch. Jetzt ja, würde genau. Ich aber sagen, wahrscheinlich, also du hast ja gerade eben darüber gesprochen, ob es das Wesentliche ist. Und das Wesentliche ist ja im Endeffekt, also das Wesentliche ist ja der Endeffekt.
Ja, sehr gut, du sprichst schon, du kommst schon also, richtig auf den richtigen Punkt zu sprechen.
Genau, und aus der Perspektive, also wenn wir wirklich darüber sprechen, was ist denn das Endresultat des Ganzen? Dann kommen wir, glaube ich, dann wieder dazu zu sagen, er wollte ihn töten, er hat es im ersten Moment nicht geschafft, hat dann versucht, aber, also hat es gedacht und hat ihn dann aus Versehen getötet, kommt im Endeffekt zum gleichen Ergebnis.
Sehr gut. Also du hast auch eben gesagt, okay, das ist sehr strikt, sehr streng, was sie hier machen. Also indem sie diesen eigentlich ja schon irgendwie zusammengehörigen Vorgang, den trennen sie und zwar richtig selbstständig, sagen, okay, das eine war da, das eine war da, das ist super streng. Und wahrscheinlich auch nicht lebensnah. Also es schafft keine Einzelfallgerechtigkeit. Denn beide Handlungen kannst du nicht als selbstständige Handlungen betrachten. Weil die zweite wurde ja nur ausgeführt aufgrund der ersten. Hätte er also nicht den N auf den Kopf geschlagen, dann hätte er ihn auch nicht entsorgen müssen. So, also diese Taten als zwei Selbstständige zu betrachten, das ist einfach nicht lebensnah. Weil die einfach zusammenhängen, so ist es einfach. Also manche Sachen hängen zusammen und manche halt nicht. Und diese Sachen hängen einfach zusammen, weil die zweite Handlung nur aufgrund der ersten ausgeführt werden musste. Deswegen ist sozusagen das Gegenargument, keine Einzelfallgerechtigkeit. Die Rechtsprechung hat das früher so gemacht, dass sie gesagt hat, okay, wir machen einfach einen generellen Vorsatz, ein Dolus Generalis. Und zwar sagen wir, das ist ein gesamtes Geschehen, das ist von einem generellen Vorsatz umfasst. Wovon sie inzwischen aber auch abgewichen ist, unter anderem natürlich, weil es wieder dem Einlassungsgeschick des Täters Tür und Tor öffnet. Also wenn der Täter dann sagt, okay, nee, er hatte keinen Vorsatz, dann ist diese ganze Tat, dann gibt es auf jeden Fall nur einen Versuch und wir kommen gar nicht zu einer vollendeten Tötung. Und wie gesagt, wenn es nur alles von diesem Vorsatz abhängt, dann ist es halt einlassungsgeschickmäßig nicht gut. Und deswegen hat die Rechtsprechung jetzt schon genau wie du gesagt, okay, wir haben hier ein Gesamtgeschehen. Wir können das hier nicht trennen, wir wollen das nicht trennen, weil wir schon sehen, dass das zusammengehört. Den zweiten Akt, den hat man nur aufgrund des ersten ausgeführt. So, und dann lese ich mal vor, wie sie es begründet oder wie wir diesen Fall dann hier lösen, denn ich fand dieses Zitat eigentlich ganz gut. Der Umstand, dass E. sich im zweiten Akt des Tathergangs unbewusst zum Werkzeug der Vollendung seines Vorsatzdeliktes gemacht hat, hindert die objektive wie die subjektive Zurechenbarkeit des Todeserfolges nicht und erfordert keine anderweitige rechtliche Bewertung zu seinen Gunsten. Bedeutet, er ist praktisch sein eigenes Werkzeug zum Entsorgen gewesen. Die stellen also darauf ab, dass wenn er jetzt jemanden Dritten geholt hätte zur Entsorgung, dann wäre er auch wegen Vollendung dran gewesen. Weiter heißt es, jedenfalls kann es insoweit keinen Unterschied machen, ob ein Dritter oder der Täter selbst die vermeintliche Leiche ins Wasser geworfen hat. da es auch nicht notwendig ist, dass der Tatbestandsvorsatz im Zeitpunkt des Erfolgseintritts noch fortbesteht. So, das heißt, die Rechtsprechung, die geht auch mit der Wesentlichkeitstheorie und sagt wieder, okay, ist das jetzt unvorhersehbar, dass man eine Leiche entsorgen muss, wenn man sie vorher gedacht hat, getötet zu haben. Wenn das unvorhersehbar ist, dann haben wir es hier nur mit einem Versuch und mit einer Fahrlässigkeit zu tun. Ansonsten mit einem vorsätzlichen vollendeten Tötungsdelikt. Und man muss sagen, wenn man in einer Wohnung mitten in einem Stadtteil einen Menschen tötet, dann ist das nicht unvorhersehbar, dass man auch diese Leiche irgendwo entsorgen muss, wenn man sich mal in die Sicht des Täters reinversetzt. Bedeutet, dass wir hier mit der Wesentlichkeitstheorie wieder gehen und sozusagen wie beim einaktigen Geschehen sagen, okay, hier liegt ein vorsätzlich vollendetes Tötungsdelikt vor. Genau. Das war's soweit.
Sehr schön. Dann?
Ja, da lag's auch wieder richtig.
Ja, so. Ich würde sagen, also langsam wird aus mir der Jurist.
Ja,
dann.
Genau.
Wir hoffen, wir können auch was mitnehmen aus der heutigen Folge und viel Spaß dann noch beim Hören unserer alten Folgen, falls ihr da auch noch was Interessantes für euch rausfindet. Ansonsten hören wir uns wieder am Sonntag. Macht's gut.
Tschüss.